Schönen guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Mein Name ist Matthias Lange und ich bin angereist aus einem kleinen Dorf in Waldshutingen oder bei Waldshutingen. Das ist an der Schweizer Grenze am Rhein. Geografisch gesehen so zwischen Basel und Schaffhausen ungefähr in der Mitte, dass man das etwas einordnen kann. Und bin nicht allein gekommen, sondern auch mit weiteren Geschwistern aus unserem Landkreis hier vorne sitzen. Und ich bin gefragt worden von der Birgit Scharnke, ob ich etwas sagen möchte zu unserem neu gegründeten Hausgottesdienst, also nicht Hauskreis, sondern Hausgottesdienst. Und habe gesagt, das mache ich gerne, damit ich meine Gedanken, die mir damals nach dieser Anfrage so aus dem Füller gelaufen sind, sozusagen auch wieder zusammenkriege vor lauter Aufregung, habe ich es mir aufgeschrieben. Also ihr setzt mir nach, wenn ich ab und zu mal zum Blatt runter gucke. Ja, ich möchte einfach dazu kurz sagen, der Hintergrund, wie das entstanden ist, der Gedanke vom Hausgottesdienst, das möchte ich einfach kurz in ein paar Worten erklären. Und zwar zum Beginn des Corona-Terrors begann ich zu recherchieren und durfte die große Lüge der Pandemie erkennen. Ich sah, mit welcher Boshaftigkeit und Lüge vielen Menschen unendlich viel Leid angetan wurde. Und ja, da konnte ich einfach nicht mehr länger untätig daheim sitzen und mir das Zuhause, das Unrecht anschauen und geschehen lassen, weil ich einfach erkannte auch, dass es ein Startschuss für einen neuerlichen Diktatur in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern weltweit sein könnte. Wahrscheinlich wohl, weil ich auch ein Stück weit ein gebranntes Kind bin. Ich habe eine Diktatur erlebt, und zwar die ersten 20 Jahre meines Lebens in der DDR. Ich schloss mich dann dem friedlichen Widerstand gegen das damals regierende Unrechtsregime von Angela Merkel an. Und dort lernte ich zu meiner Überraschung ganz viele Christen. Wirklich ganz viele Christen kennen, die dort friedlich genauso sich dem Bösen widersetzten und auf ihre Stimme auch für diejenigen erhoben, die vielleicht keine eigene Stimme erheben können. So wie hunderttausendfache Kinder, die diesem Terror ausgesetzt waren, bis heute darunter leiden an psychologischen Folgen, aber auch Alte in Pflege und Altenheimen und so weiter. Und dadurch, dass ich auch in unserer Region in Waldshut dann seit Mai 2020 viele Demos mit anderen zusammen mitorganisierte, entstanden eben auch dort in meiner näheren Umgebung die Kontakte zu aufrechten Christen, die sich auch dem Bösen widersetzten. Und in den Gesprächen erfuhr ich, dass es ihnen genau allen gleich ging wie mir. Sie hatten alle ihre Gemeinden am Anfang der Corona-Zeit verlassen, weil sie einfach entsetzt waren darüber, wie ihre Gemeinden und auch die Ältesten beziehungsweise auch die Pastoren halt und Pfarrer in diesen Kirchen sich widerspruchslos dem Unrechtsmaßnahmen unterworfen haben und nicht nur das, sondern vorauseilenden Gehorsam sogar noch ganz vorne draußen dran mit waren. Und somit eben auch nicht mehr zum Gottesdienst gingen und das ihnen natürlich wie mir gefehlt hat. So durfte man eben ja, wie ihr wisst, in anderen Gemeinden, man durfte keinen Lobpreis mehr teilweise, man durfte nicht mehr singen, Gott loben, man musste Maske tragen und sein Gesicht verhüllen im Haus Gottes, was für mich ein No-Go war. Viele Kirchen sind einfach leider nur noch der verlängerte religiöse Arm der globalistischen Machthaber und ihrer menschenfeindlichen Agenda. Und es gipfelt dann darin, dass Hirten ihre Schafe zu Dingen nötigen, die sie eigentlich sonst niemals tun würden. Impfen ist dann Nächstenliebe, Wärmepumpen sind jetzt auch Nächstenliebe neuerdings und Waffenlieferungen sind jetzt neuerdings für den Frieden. Und ich dachte einfach darüber nach, wie wir eine Glaubensgemeinschaft auch ohne Kirche sein könnten, weil bei uns einfach in unserem Landkreis wir weit und breit niemanden in vergleichbarer Art und Weise wie den Jakob haben, der einfach deutlich Böses als Böses benennt und Gutes als Gutes, so wie es in der Bibel steht. Und eigentlich, und dann startete der Jakob Czarnka im Januar diesen Jahres damit, nicht nur die Predigt live zu streamen, sondern eben den gesamten Gottesdienst. Mit Liedern, mit allem drum und dran. Und eigentlich unmittelbar danach schoss mir der Gedanke durch den Kopf, auf Basis dieses Gottesdienstes einen Hausgottesdienst zu organisieren. So wären wir eben zwar als Gemeinde nur oder als Gemeinschaft nur online mit eurer Gemeinde verbunden, aber wir hätten dennoch eine physische Gemeinschaft als Geschwister untereinander. Und für diese Form des Dabeiseins gilt meiner Meinung nach, so ist mein Bibelverständnis, genauso die Verheißung von Jesus, der sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Daran glaube ich einfach. Und nun durften wir am 16. April, also ist es noch nicht so lang her, es ist erst am 16. April das erste Mal jetzt gewesen, dass wir unseren ersten Hausgottesdienst feiern konnten. Es ist wirklich ein Problem gewesen, einfach mit den Räumlichkeiten. Da haben wir es jetzt tatsächlich in einer Privatwohnung gemacht und waren weiter auf der Suche, halt auch eine Räumlichkeit zu finden. Mittlerweile haben wir eine uns sehr verbundene, in der Region befindliche Wirtin gefunden, eines Landgasthofes, die uns jetzt die Möglichkeit gibt, wo wir regelmäßig dort eben diesen Hausgottesdienst feiern können. Und die macht dann eben wirklich geschlossene Gesellschaft bis 23:30, sodass wir den Gottesdienst dort feiern können und dann macht sie erst fürs normale Publikum wieder auf. Genau, und es ist zwar erst ein kleines Pflänzchen, also eher ein kleiner Setzling, aber wenn es Gottes Wille ist, dann wird dieses Pflänzchen auch so eine richtig kräftigen Pflanze werden. Also zu einem wirklich, zum Hausgottesdienst, wo einfach wirklich auch viele dazukommen können. Wir haben einfach offene Türen dann natürlich für jeden, der gerne zu uns kommen möchte. Und ich möchte einfach auch bei dieser Gelegenheit den Geschwistern, denen es ähnlich geht und die keine bibeltreue Gemeinde in ihrer Nähe haben, Mut machen, es uns gleich zu tun. Die andere Christen kennen in ihrer Umgebung, sich einfach zu vernetzen mit ihnen und das einfach vor Gott zu legen, ob es sein Wille ist, dass sie so etwas machen. Und wenn sie dann den Willen Gottes auch tun, dann wird auch Segen drauf sein. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Matthias, für den kurzen Bericht und Einblick, wobei ich gleich sagen muss, das ganze Lob verdient für die Übertragung, Livestream des ganzen Gottesdienstes, da verdiene ich gar kein Lob dafür, das hat alles unser IT-Team gemacht, sich mit viel Akribie und Mühe, insbesondere auch in die ganzen rechtlichen Fragen der Übertragungsrechte von Lied, Texten, Melodie, Musik und so weiter hineingearbeitet und die ganze Abwicklung des Ganzen, was auch ein relativ hoher laufender Aufwand ist, damit das alles ordnungsgemäß geht. Deshalb haben wir auch lange gezögert gehabt, bis wir Leute haben, die das wirklich sauber in trockene Tücher kriegen. Und ich bin ehrlich gesagt auch total überrascht gewesen vom ersten Tag an, wie viel tatsächlich den ganzen Gottesdienst angucken. Und es zeigt auf der anderen Seite erschütternd, wie viele Menschen deutschlandweit und wohl auch darüber hinaus im Zuge des Bösen der vergangenen Jahre geistlich heimatlos geworden sind und dankbar sind, wenn sie nicht nur eine Predigt, sondern tatsächlich einen Gottesdienst miterleben können. Ja, und damit kommen wir dann zum offiziellen Beginn unseres Gottesdienstes, den wir beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf die Verse aus Markus 9, Verse 43 bis 48. Markus 9, 43 bis 48. Ja, die Informationen von Bruder Matthias haben uns ja schon hineingenommen in das Wirken des Bösen. Und heute geht es nochmal ganz stark auch um das Gericht Gottes über das Böse. So auch hier in diesen Versen 43 bis 48. Und wenn deine Hand, sagt der Herr Jesus, für dich ein Anstoß, nämlich zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel ins Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß wird, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Und wenn ein Auge für dich ein Anstoß wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch heute in diesem Gottesdienst zusammenkommen dürfen unter deinem Namen, um auf dein Wort zu hören, auch getröstet zu werden durch die Botschaft vom Gericht über das Böse und die Sünde. Gerade wenn wir in diesen Tagen sehen, wie viel Böses sich ausgebreitet hat auf dieser Welt, auch in unserem Volk und Vaterland. Und ich darum bitten dürfen, dass du doch diesem Bösen noch entgegentrittst, auch dankbar sein dürfen, dass es doch immer noch Menschen gibt, die für unser Volk, unseren Staat, seine verfassungsmäßige Ordnung beten und eintreten. Und ja, auch einen Schutzwall gegen eine weitere Ausbreitung dieses Bösen, eine ungehemmte Ausbreitung, da sind durch dein Wort, durch die Gebete, durch deinen Heiligen Geist, der verloben und preisen wird dich, dass wir das noch in deinem Namen sein dürfen und dich auch für unser Volk und Vaterland bitten dürfen, dass du da doch noch einiges ausbremst, dem Bösen noch in die Arme fällst, dass sich doch noch etliche besinnen, aufs Gute, aufs Richtige und auch für unseren Staat und seine verfassungsmäßige Ordnung eintreten. Du allein kannst es schenken durch deinen Heiligen Geist. Und nun richte unsere Blicke, unsere Gedanken und Herzen auf dich und auf dein Wort, dass wir mitten auch in vielem Bösen getröstet, gestärkt werden. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch den Kindern Gottes Segen im Kindergottesdienst. Und wir lesen miteinander heute nur einen Vers nochmal aus Offenbarung 20, Vers 10. Offenbarung 20, Vers 10 zum Thema Allversöhnung oder gibt es eine ewige Verdammnis? Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Der letzte Aufstand des Bösen ist niedergeschlagen. Das hatten wir am vergangenen Sonntag. Die Truppen des Gog und Magog gegen Christus und das Heerlager der Heiligen, die da aufmarschiert sind, sind vernichtet. Das Böse ist auch an seinen Heimatorten vom Herrn bestraft. Und dann schließt dieser Abschnitt: und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben mit diesem letzten Vers noch eine Frage, auf die wir am vergangenen Sonntag nicht eingegangen waren, nämlich: gibt es tatsächlich eine ewige Verdammnis? Es gibt ja nicht wenige Menschen, auch in der frommen Christenheit, die das mit äußerster und teils fast schon militanter Entschiedenheit verneinen. Nein, das kann doch niemals sein, dass der liebende Gott, der himmlische Vater, Menschen ewig leiden lässt. Und nicht wenige sagen: an einen solchen Gott könnte ich nicht glauben. Und dann fangen sie an, in der Bibel Stellen zusammenzusuchen, die anscheinend das Gegenteil belegen. Ein erstes Scheinargument lautet: aber Christus hat doch die Welt mit sich versöhnt. Dann sind doch auch alle gerettet. Ja, liebe Geschwister, ich weise immer wieder darauf hin, das ist in der Tat die furchtbare und eigentlich auch sinnlose Dramatik der ewigen Verdammnis, sinnlos aus menschlicher Sicht betrachtet, nicht aus der Sicht göttlicher Gerechtigkeit, dass die ewige Verdammnis vom Menschenkopf unnötig ist. Denn das ewige Feuer, von dem wir gelesen haben, wo sie gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit, das war von Gott nicht für Menschen bestimmt, sondern für den Satan und seine Engel. So sagt Jesus ganz ausdrücklich in Matthäus 25, Vers 41. Es war niemals Gottes Wille, dass auch nur ein einziger seiner Menschen dort landet. Die Menschen waren im Gegenteil dazu bestimmt, mit Gott zu leben, bei ihm und mit ihm ihre Ewigkeit zu verbringen. Und damit diese ursprüngliche Bestimmung des Menschen auch nach dem Sündenfall Wirklichkeit werden kann, hat Jesus unsere Sünde, die uns von Gott trennt, auf sich genommen. Unter seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz hat jeder Mensch, absolut jeder Mensch, die Möglichkeit, das ewige Heil für sich persönlich anzunehmen und der ewigen Verdammnis zu entfliehen. Und wir betonen ja auch immer wieder, es ist wirklich ganz umsonst. Jesus hat alles vollbracht. Der Mensch braucht es nur annehmen, er braucht nur Ja sagen. Aber, und das sagt die Bibel in absoluter Klarheit, diese Heilstat ist zwar für alle geschehen und gilt im Prinzip auch für alle, für den gesamten Kosmos. Aber sie muss in einer bewussten Entscheidung für ein Leben mit Gott und gegen das Böse ganz persönlich angenommen werden. Wer aber auf dem Weg des Bösen bleibt ohne Gott und vielleicht sogar ganz bewusst gegen ihn, für den wird dieses Heil persönlich nicht wirksam. Er schlägt die in Jesus vollbrachte Begnadigung gewissermaßen aus. Gott nötigt niemand zum Heil, er stülpt es keinem über. Das ist die Dramatik, ja, Christus hat die Welt mit sich versöhnt. Aber wer sich nicht versöhnen lassen will, der bleibt unversöhnt. Als weitere Aussage der Heiligen Schrift wird häufig 1. Korinther 15, 28 zur Begründung der Allversöhnungslehre herangezogen. Wenn ihm, nämlich Christus, aber alles unterworfen wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Und dann kommt die Stelle, die berühmt-berüchtigte, die wahrscheinlich alle von euch, wenn sie mit der Thematik jemals sich befasst haben, schon gehört haben, dass Gott sei alles in allem. Und dann wird logisch geschlussfolgert, wenn Gott alles in allem ist, dann kann es am Ende ja nichts mehr geben, was nicht mit Gott vereint ist. Und spätestens dann sei jede Hölle und damit auch jede Trennung von Gott, jedes Sein außerhalb Gottes aufgehoben. Soweit menschliche Logik, die aber, wie wir sehen, immer wieder sehen, erstens mal Gottes klares Wort gegen sich hat und auch in diesem einen Gedankenpunkt hier, mit Gott sei alles in allem, überhaupt nicht sticht. Warum? Das ist schon allein deshalb ein schwerwiegender Irrtum, weil hier ein unbiblisches Verständnis von Sein vorausgesetzt wird. In der Bibel bedeutet Nicht-Sein keineswegs, dass das Nicht-Seiende in unserem menschlichen Sinne nicht da wäre. Denken wir an das biblische Reden von Göttern, die im Alten Testament als Nichtse bezeichnet werden. Götter, also Gefallene, Engelsfürsten und Dämonen, die sind sehr wohl. Und manche in ihrem Leben erleben das auf furchtbare Weise. Und doch sind sie nicht. Also die sind wohl da, aber sie sind nicht im biblischen Sinne. Denn Sein ist Gott allein. Er allein ist der Ich Bin, wie er sich Mose am brennenden Dornbusch offenbart hat. Und alles andere, das auch ist, hat das Sein aber nur aus ihm und in der lebendigen Verbindung mit ihm. Und so existieren die heidnischen Götter und Dämonen zwar und sind doch Nichtse. Sie haben kein Leben kein echtes Sein, sondern sind dem Tod verfallen. Ich bin kein Philosoph, vermute aber, dass der Unterschied zwischen Essenz und Existenz der Sache nahe kommt. Essenz, dass das wahre Wesen von etwas ist und die Existenz gewissermaßen, vielleicht vereinfacht gesagt, nur die äußere Hülle, die durchaus scheinbar lebt, aber der die wesentliche Substanz fehlt. Und in diesem Sinne, das sehen wir dann ganz deutlich übrigens auch bei Jesus, sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Bei den ersten Toten, die Jesus nennt, meint er geistlich Tote. Die leben, die sind da, die sind quietschfidel und munter auf dieser Erde unterwegs, die kann man anschauen, die Hände schütteln und so weiter, aber sie haben keine innere Essenz, kein Sein aus Gott, weil sie nicht verbunden sind mit ihm. Die zweite Gruppe, lass diese ersten Toten ohne innere Essenz ihre Toten, nämlich die leiblich Toten, die jetzt auch die äußere Existenz verloren haben, begraben, du aber komm und folge mir nach. Da sehen wir sehr präzis diesen Unterschied, der sowohl das biblische Stichwort Tod betrifft. In der Bibel ist Tod nicht einfach das, was wir darunter verstehen, Aufhören von Existenz, sondern getrennt sein von Gott, geistlich tot. Also lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Und so werden auch in Ewigkeit außerhalb der Gemeinschaft mit Gott die Gottlosen noch existieren. Diejenigen, die sich vom Bösen nicht getrennt haben, werden wir später gleich nochmal auch sehen beim Stichwort Neues Jerusalem. An der Stelle fallen nicht nur die Allversöhner gedanklich auf die Nase, auch die Adventisten, die zwar keine Allversöhnung lehren, aber behaupten, der zweite Tod sei eben ein endgültiges Verlöschen der Seelen der Verlorenen. Und da machen sie eben genau den eben dargelegten sprachlichen Fehler, dass sie unser menschliches Verständnis von Tod auf die Bibel übertragen, ist grottenfalsch. Wenn die Bibel, wie gesagt, vom Tod redet, meint sie im Wesentlichen den geistlichen Tod. Sehen wir schon ganz am Anfang Garten Eden. Der Herr hat Adam und Eva gesagt, in dem Augenblick, wo von diesem Baum esst, seid ihr des Todes. Die waren noch Jahrhunderte wahrscheinlich quietschfidel auf dieser Welt unterwegs, waren keineswegs des Todes und waren doch des Todes, weil sie sich von Gott in diesem Moment getrennt hatten, gegen sein Wort verstoßen. Also da merken wir, wir dürfen nicht den Fehler machen, einfach ohne tiefer nachzudenken, unser irdisches Verständnis von bestimmten Begriffen auf die Schrift zu übertragen. Und spätestens, wenn wir merken, dass die Bibel eigentlich an anderer Stelle explizit was anderes sagt, müsste uns auffallen, dass wir da wohl einen Gedankenfehler gemacht haben. Die Allversöhnungslehre hat ihren Ursprung, wie wir schon gesehen haben und noch weiter sehen, keineswegs in der Bibel, sondern einzig und allein im menschlichen Empfinden, das ich nicht vorstellen will, dass Menschen tatsächlich ewig verloren sein können und ewig gepeinigt werden könnten, wie es unser Vers 10, heutiger Predigttext, sagt. Ich verstehe das durchaus, gerade wenn wir an Menschen denken, die uns vielleicht nahestehen, die jetzt gar nicht unbedingt furchtbar böse gewesen sein müssen, aber ohne den Herrn Jesus leben, dann fällt uns dieser Gedanke schwer. Auf der anderen Seite, liebe Geschwister, muss ich gerade in diesen Tagen sagen, steckt auch ein ungeheurer Trost drin, wenn wir das unsagbar Böse erleben, das sich seit Jahren mehr und mehr austobt. Dann muss ich persönlich sagen, steckt ein enormer Trost darin, dass die göttliche Gerechtigkeit diesem Bösen gegenüber voll zum Zug kommen wird. Ich musste mich an der Sache menschliche Ebene, menschlicher Wunsch, menschliches Denken, mittlerweile genau, ziemlich genau 10 Jahre her die Augen reiben, als ich damals in Idea Spectrum von einem eigentlich als bibeltreu geltenden Pfarrer las, zitiere jetzt wirklich, ich habe es glaube auch auf der Folie, zu sagen, dass alle Menschen gerettet werden, wäre darum Häresie, also Irrlehre, sagt er selber. Ist eigentlich Irrlehre, nämlich im Sinne, weil es ja in der Bibel nirgends geschrieben steht, sondern das Gegenteil. Und jetzt fährt er aber fort: Trotzdem haben wir Grund zu der Hoffnung, dass es am Ende so kommen wird. Wie gesagt, ich habe mir sehr verwundert die Augen gerieben und mich gefragt, hat der gute Mann eigentlich schon mal darüber nachgedacht, was für einen Unsinn er da erzählt? Dieser Behauptung fehlt jedwede Logik. Ich habe bewusst das Stichwort Grund farblich hervorgehoben. Was soll das denn für ein Grund sein, wenn er doch selber erkennt und sagt, dass die Bibel das Gegenteil sagt? Sein Glaube hat zumindest an dieser Stelle ein eindeutig anderes Fundament, einen anderen Grund als das Wort Gottes. Es ist traurig und dramatisch, weil auf solche Weise das Vertrauen in Gottes heiliges Wort mit scheinfrommen Gedanken und Argumenten untergraben wird. Wir sollten einfach die Bibel das sagen lassen, was sie sagt, und an keinem Punkt sie so hinbiegen, dass sie in unsere Vorstellungen hineinpasst. Nein, sondern wir haben unsere Vorstellungen dem anzupassen, was die Bibel sagt. Und bitteschön, nicht umgekehrt, auch wenn es im Einzelfall manchmal schwerfällt. Das menschliche Bedürfnis nach Allversöhnung ist alt. Bereits Origenes lehrte im dritten nachchristlichen Jahrhundert, unter anderem aufgrund von Apostelgeschichte 3,21, kommen wir nachher gleich noch drauf, die Allversöhnung. Er ging davon aus, dass die Bösen nach dem Tod in die Hölle kommen, wo die Sünde eines jeden brennt. Also immerhin muss man aber auch sagen, Origenes hat, wie auch die frommen, sage ich mal, Allversöhner, nicht das Gericht geleugnet. Die liberalen Allversöhner, die leben so fröhlich nach dem Motto, kommen alle in den Himmel. Der liebe Gott kann ja nicht strafen und so weiter. Da ist jedes Gericht, jede Strafe komplett im Endo ausradiert. Das ist natürlich nochmal Unsinn in Potenz und unbiblisch. Origenes hat immerhin die Ernsthaftigkeit des Gerichts und der Hölle betont, aber war in unbiblischer Weise der Meinung, dass die Bösen im Feuer der Hölle gereinigt werden und danach irgendwann sie selbst und auch Satan zu Gott zurückgebracht werden. Und er begründete das mit 1. Korinther 3,13 zum Beispiel. Da sind eben, geht aber nicht nur um Origenes, das werden noch die Argumente sein, die bis heute da im Umlauf sind. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer offenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Da ist tatsächlich vom Feuer die Rede. Aber wenn wir den Zusammenhang im Auge haben, worin liegt denn der fundamentale und offenkundige Irrtum des Origenes? Er wendet diese Bibelstelle auf die Bösen an, deren bösen Taten angeblich hier im Feuer verbrennen. Dabei zeigt der Zusammenhang in absoluter Eindeutigkeit, dass hier von denen die Rede ist, die ihr Leben auf den Herrn Jesus gebaut haben, keineswegs von den Bösen. Das ist nämlich der Vers voraus. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und jetzt kommt der einleitende Satz: Wenn aber jemand auf diesen Grund, nämlich auf Jesus Christus baut, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh und so weiter, dann geht der Vers weiter, so wird das Werk eines jeden offenbar werden und der Tag wird es zeigen, etc. Also das Wort Gottes redet hier ausdrücklich von Menschen, die mit ihrem Leben und Glauben auf den Grund Jesus gebaut haben, mitnichten auf böse, gottlose. Aber auch bei den Jesus-Nachfolgern ist die Konsequenz der Nachfolge und ihre Werke, die sie aus dem Glauben getan haben, sehr verschieden. Vieles verbrennt, und der Paulus sagt dann im weiteren Vers, es kann sogar sein bei Einzelnen, dass das so gut wie nichts übrig bleibt von ihrem Leben. Die haben zwar irgendwo mit Jesus gelebt in einer ganz grenzwertigen Situation, sie selber werden gerettet wie durchs Feuer hindurch, aber von ihrem ganzen Lebenswerk bleibt tatsächlich mehr oder weniger nichts übrig, nur Holz und Stroh gewesen. Schmerzlich. Aber es geht hier eben eindeutig, und ist der Fehler des Origenes, um das Verbrennen der Bosheit von Ungläubigen und nicht nicht um das Verbrennen der Bosheit von Ungläubigen, sondern um das Verbrennen dessen, was im Leben von Jesus-Nachfolgern mangelhafte geistliche Qualität hatte. Die Anwendung dieses Gotteswortes durch Origenes ist also absolut falsch, genau wie auch die daraus abgeleitete katholische Fegfeuerlehre. Aus gutem Grund wurde Origenes, wie Wohler im weiteren Sinne zu den Kirchenvätern zählt, er war ein blitzgescheiter Mann, war gar keine Frage, sicher vieles auch richtig erkannt, aber eben in wichtigen Punkten total daneben, als Irrlehrer von der Gemeinde in Alexandria ausgeschlossen und später mehrfach auch auf Konzilien als Ketzer verurteilt. Außerdem deutete auch Origenes schon den Ausdruck Wiederherstellung aller Dinge in Apostelgeschichte 3,21 im Sinn einer Allversöhnung, wonach die gesamte Schöpfung am Schluss gerettet sein wird. Das ist ja vielleicht auch eines der bekanntesten Argumente und Stichworte bei der Allversöhnung, Wiederbringung aller Dinge. Aber was ist in Apostelgeschichte 3,21 mit dieser sogenannten Wiederbringung oder Wiederherstellung aller Dinge denn tatsächlich gesagt und gemeint? Wir werden gleich sehen, von einer Wiederherstellung aller Dinge ist so gar nicht die Rede. Petrus sagt hier viel mehr über Jesus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Und wenn wir es jetzt wörtlicher sagen, all dessen, wovon geredet hat Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten seit des Zeitalters, nämlich seit Beginn des Zeitalters. Ganz wichtig, das Wort Gottes redet hier keineswegs pauschal von einer Wiederherstellung aller Dinge. Es definiert ganz exakt, was da wiederhergestellt wird, nämlich genau das, was Gott durch den Mund seiner Propheten seit Beginn des Zeitalters vorhergesagt hat, ist was himmelweit anderes. Und vom Zusammenhang ist eindeutig, es geht hier um die Wiederherstellung der durch den Sündenfall zerstörten Gemeinschaft der Menschen mit Gott. Die folgenden Verse 22 bis 26 reden vom kommenden Heiland Jesus Christus, den der Herr als zweiten Mose aus der Mitte seines Volkes erwecken wird. Alle Propheten seit Samuel haben diese Tage des Heils angekündigt und dieses Heil soll auch Israel gelten, das sich dann auch von seiner Bosheit bekehren wird. Es geht also um die Wiederherstellung der ursprünglichen paradiesischen Zustände auf Erden, wie es im tausendjährigen Reich geschehen wird, und die Wiederherstellung Israels in dieser Zeit. Darauf scheint auch die Formulierung von den Zeiten der Erquickung voraus in Vers 19 hinzudeuten, die im Alten Testament für die Zeit gebraucht wird, in der Israel in seinem Land sicher wohnen wird. Stichwort, das wir ja am letzten Sonntag ausführlich betrachtet haben. Die Wiederherstellung dessen, was Gott mit dieser Erde, mit seiner Menschheit und seinem Volk Israel von Anfang an gewollt hat, darum geht es hier. Von Allversöhnung ist hier nicht im winzigsten Ansatz die Rede. Jongliert wird, das habt ihr sicher auch schon gehört, zur Begründung der Allversöhnung weiter auch mit dem Begriff von Ewigkeit zu Ewigkeit. Damit sind wir dann ganz unmittelbar auch bei unserem Vers 10, wo es heißt wörtlich, und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also eigentlich müsste man dann wörtlich sagen, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten hinein, so steht es genau da. In die Ewigkeiten der Ewigkeiten hinein ist keine statische Präposition, sondern eine dynamische, ein fortlaufendes Ereignis. Jetzt wird hier argumentiert, dass der Begriff Äon keine endlose Zeit meine, sondern ein begrenztes Weltzeitalter, womit auch die Beschreibung in die Weltzeitalter der Weltzeitalter hinein zwar einen extrem langen, aber doch einen endenden Zeitraum meine. Rein sprachlich, soweit man nur die Einzahl dieses Begriffs Äon betrachtet, ist das Argument nicht völlig falsch. Der griechische Begriff, der dem hebräischen Olam entspricht, hat zwar die Hauptbedeutung von undefinierter, unbestimmter und damit unbegrenzter Zeit, kann aber auch einen langen, begrenzten Zeitraum meinen. Hatten wir gerade Apostelgeschichte 3,21, wo Gott durch die Propheten redet vom Beginn des Zeitalters, Singular, Einzahl, ist ein begrenzter Zeitraum dieser Weltzeit, dieser Äon gemeint. Eindeutig anders aber sieht das aus mit der Redewendung in die Weltzeitalter oder Weltzeitalter hinein. Das ist eine Formulierung, in der es eben nicht um einzelne Weltzeitalter geht, auch nicht in großer Zahl, sondern um eine nicht endende Kette von Weltzeitaltern. Und jede andere Deutung tut dem Gewalt an. Außerdem, und da wundere ich mich immer wieder, wie waghalsig Geschwister mit diesem Begriff jonglieren, der geht nämlich gewaltig nach hinten los. Das ist nicht nur der sprichwörtliche Schuss ins Knie, so zu argumentieren, das ist der absolute Schuss ins geistliche Herz. Warum? Weil diese Formulierung auch für die Ewigkeit Gottes und für die Ewigkeit unserer himmlischen Herrlichkeit in der Bibel verwendet wird. So Offenbarung 22, Vers 5. Da lesen wir, und es wird dort, nämlich im neuen Jerusalem, keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da haben wir im Griechischen exakt dieselbe Formulierung, die wir auch in Kapitel 20, Vers 10 für die Ewigkeit der Verdammnis haben. Es ist also exegetisch völlig unlauter, dieselbe Formulierung, absolut die gleiche Formulierung im einen Fall, als eine unbegrenzte ewige Herrlichkeit zu deuten, weil uns das denn ja so gefällt. Wer möchte denn schon eine endende ewige Herrlichkeit haben und wer könnte sich schon eine endende Ewigkeit des himmlischen Vaters vorstellen, biblisch sowieso vollkommener Unsinn. Und im anderen Fall genau die gleiche Formulierung für eine zeitlich begrenzte Zeit zu definieren. Also absolute Willkür, exegetisch völlig unlauter. Und wie gesagt, der Schuss ins eigene geistliche Herz, denn wer das tut, der muss damit ja eigentlich ehrlicherweise auch sagen, okay, dann hört unsere Herrlichkeit beim Herrn auch irgendwann mal wieder auf. Möchte ich eigentlich nicht. Aber darum geht es ja nicht. Die Bibel sagt es eben auch eindeutig anders. Falsch hatten wir gesehen, unwahrhaftig. Drittens greift sowieso wiederum völlig ins Leere. Das ist noch die letzten Gedanken, denen wir uns dann noch weiter zuwenden. Gottes Wort redet nämlich auch in ganz anderen Formulierungen von der ewigen Verdammnis. So sagt Jesus, nein, Johannes der Täufer im Blick auf Jesus, Lukas 3, Vers 17, da haben wir es, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und den Weizen in seiner Scheune wird er sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Unauslöschliches Feuer. Und unauslöschliches Feuer hat halt nun mal die Eigenschaft, dass es nicht aufhört zu brennen. Und was nicht aufhört zu brennen, das brennt unaufhörlich. Ja? Also da kann man jetzt mit dem Äonenbegriff jonglieren und Ball spielen und machen, was man will, kneten, pressen, ziehen und zerren. Es hilft alles nichts. Die Bibel sagt es an anderer Stelle trotzdem klar, deutlich, unmissverständlich. Und Jesus selbst redet, Markus 9, die Verse 43 bis 48, wir haben es als Schriftlesung gehört, nicht nur mehrfach vom unauslöschlichen Feuer der ewigen Verdammnis, sondern auch vom Wurm, der dort nicht endet. Die Rede ist ausdrücklich von der Hölle. Jenan, Jesus in den Versen 43, 45, ausdrücklich als unauslöschliches Feuer beschreibt. Und Jesus beschreibt die Unaufhörlichkeit dieses Zustands nochmal dreifach wiederholt in den Versen 44, 46, 48 mit einer anderen Formulierung, wo ihr Wurm nicht endet. Und dann nochmal betont, wo das Feuer nicht erlischt. Es ist euch vielleicht bei der Schriftlesung aufgefallen, es mutet fast schon penetrant an, wie Jesus bei diesen Versen, Markus 9, 43 bis 48, dieses unauslöschliche Feuer, insgesamt glaube ich fünfmal erwähnt in diesen paar Versen, und wo der Wurm nicht stirbt, nochmal dreimal wiederholt und eingeprägt wird. Und wir wissen, 3 ist die biblische Zahl auch der Vollkommenheit. Was 3-mal gesagt ist, das gilt absolut und ohne jeden Zweifel. Und da wird es dann nochmal ganz spannend, auch gerade im Blick auf die Endzeit. Mit derselben Formulierung kündigt der Herr schon im Propheten Jesaja 66, Vers 24, das ewige Gericht über die Aufrührer und satanisch Bösen an. Also wir sehen auch wieder, der rote Faden, der eindeutige Bogen vom Alten ins Neue Testament bis in die Offenbarung, in die letzten Kapitel hineinreicht. Und da in Jesaja 66, 24 ist eindeutig die Rede vom neuen Himmel und der neuen Erde. Vers 22 macht es unmissverständlich und auch da findet noch eine ewige Anbetung statt, Gottes. Im neuen Jerusalem, Vers 23, und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten. Die Herrschaft des Bösen, die Anbetung Satans, die wird enden, die Anbetung Gottes wird in Ewigkeit gehen. Schwer vorstellbar, dachte ich, da müsste man wahrscheinlich in den Dimensionen der Quantenphysik denken, die per se das menschliche Vorstellungsvermögen sprengt. Wenn wir uns vorstellen wollen, wie die ganzen Massen der Ewigkeit im neuen Himmel, in der neuen Erde, im neuen Jerusalem, jeden Sabbat und bei jedem Neumond vor Gott erscheinen, um ihn anzubeten. Werden gewaltige Mengen sein, real vorstellen, wie gesagt, werden können wir uns nur schwer. Aber inhaltlich ist die Sache klar, auch im neuen Jerusalem findet eine ewige Anbetung unseres himmlischen Vaters statt. Und so wie dafür schon in dieser Weltzeit bestimmte Tage für die Anbetung vorgesehen sind, wird es auch in der Ewigkeit sein. Einerseits soll ja unser ganzes Leben nach Römer 12, 1 ein Gottesdienst sein und andererseits versammeln wir uns trotzdem am ersten Tag der Woche, heute am Sonntag, noch im Besonderen, um Gott die Ehre zu geben, ihn mit unseren Liedern und Gebeten zu ehren und auf sein Wort zu hören. Und da im neuen Jerusalem zwar eine geistliche Ruhe eingekehrt sein wird, aber wohl keine ewige Untätigkeit, gibt es auch dort Ruhetage. Nichts anderes bedeutet ja Sabbat. Sabbat ist doch Ruhetag, ganz schlicht. Und so werden diese Ruhetage, wie auch die Neumondfeste, zur besonderen Anbetung Gottes genutzt. Wohlgemerkt, Jesaja redet explizit vom neuen Jerusalem. Und als ewiger Kontrast, und damit sind wir jetzt wieder ganz bei unserem Thema, als ewiger Kontrast zu diesem ewigen Gotteslob, schließt dann Vers 24 nicht nur diesen Gedanken, sondern das ganze Buch Jesaja ab. Und man wird hinausgehen, auch ganz spannend, hinaus aus dem neuen Jerusalem. Das ist der Hintergrund, das neue Jerusalem. Man wird hinausgehen und die Leichname, wörtlich die Glieder, die Körper der Menschen, der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind, sagt der Herr, denn ihr Wurm wird nicht enden und ihr Feuer nicht erlöschen und sie werden ein Anblick sein, so die Septuaginta, für alles Fleisch. Ich denke, der Begriff, der Akzent liegt weniger wie im masoretischen hebräischen Text auf der Abscheu, sondern wie die Septuaginta sagt, auf dem Anblick. Darum geht's. Werden wir nochmal sehen. Spannend übrigens, wie gesagt, der letzte Vers des gesamten Jesaja-Buchs. Das ist im Judentum so unangenehm aufgestoßen, dass man, so habe ich gelesen, wenn man in der Synagoge diesen Abschnitt liest, zum Schluss nochmal Vers 23 wiederholt und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr, damit die Lesung nicht mit diesem Gedanken des ewigen Gerichts endet. Aber Gottes Wort sagt es nun mal so. Und das ist das letzte Wort, das der Herr durch seinen Propheten Jesaja sagen lässt. Denn ihr Wurm wird nicht enden und ihr Feuer wird nicht erlöschen und sie werden ein Anblick sein für alles Fleisch. Das mutet uns im Moment seltsam, vielleicht sogar abstoßend an. Aber liebe Geschwister, es folgt ganz dem biblischen Muster. Auch Jesus wurde hinausgebracht nach Golgatha, vor die Tore der Stadt Jerusalem. Denn das Böse, und weil Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, war er hier stellvertretend der Böse, muss hinaus aus dem Wohnort Gottes und seiner Heiligen. Und genau so wird es sein in alle Ewigkeit. Das Böse ist noch da und die Bösen, die sich von Gott getrennt haben, aber eben außerhalb des Seins bei Gott, außerhalb des neuen Jerusalems. Und tatsächlich, das ist mir eigentlich in dieser ganzen Tiefe auch erst in der Vorbereitung auf diese Predigt bewusst geworden, ist nach Jesaja 66, 24 die ewige Anbetung Gottes nur der eine Aspekt der Ewigkeit, der andere kaum geringer gewichtige Aspekt ist das ewige Gericht. Und liebe Geschwister, wie hat das Böse gegen den Allmächtigen und das Heerlager der Heiligen gewütet? Wie hat es auch seine Schöpfung verwüstet? Denken wir heute ganz aktuell an die Wälder von Windrädern, die noch erheblich vermehrt werden sollen, wobei klar ist, dass sie selbst zur Erderwärmung und Austrocknung in ihrem Windschatten beitragen, also destruktiv sind. Ich habe ein sehr schönes Interview kurzes mit Stefan Aust kürzlich dieser Tage gesehen, wo er auf den Schwachsinn dieser ganzen Geschichte hinweist und darauf hinweist auch, wenn man nur 35% des Strombedarfs des heutigen mit Windkraft erzeugen möchte, und man hat es wohl vor, dann müsste man 35.000 Windräder in Deutschland aufstellen. Das hieße im Schnitt auf jeden Quadratkilometer eins. Jetzt stellt euch unser wunderschönes Land vor, das ist so die grüne Fantasie, ja? Das ist Öko pur, vom Bodensee, von der Ostsee bis zum Bodensee und den Alpen, auf jeden Quadratkilometer mindestens ein Windrad. Und weil ja laut Olaf Scholz sich der Stromverbrauch in den kommenden 10, 15 Jahren verdreifachen soll, reicht es dann immer noch gerade dann mal für 10-12% etc. Musste bei der Vorbereitung dran denken, wie haben sie auch vor, die wunderbare Schöpfung Gottes im Irrsinn, im Wahn zu verwüsten. Von den ganzen negativen Auswirkungen, die ja bekannt sind, wäre ein ganz eigenes Thema, nicht aus dieser Predigt. Und nur ein einziger winziger Aspekt. Und liebe Geschwister, es genügt der Gerechtigkeit Gottes. Und ehrlich gesagt, wenn er auf dieses Böse, das ja noch in vielen Bereichen viel furchtbarer wütet, dem Gerechtigkeitsempfinden des Menschen nicht, dass das Böse, dass dieses unsagbar Böse eines Tages einfach ausgelöscht wird. So sagt es Gottes Wort auch nicht. Sondern es muss seine umfassende und gerechte Strafe empfangen und die besteht in ewiger Pein. Und ihr wisst, wenn wir das Böse in diesen Tagen anschauen, dann müsste doch in einem jeden gerechten und wahrhaftigen Menschen ein Verständnis für dieses Gericht Gottes aufkommen. Wie wurde und wie wird hier gegen alle offenkundigen Fakten, gegen jede wissenschaftliche Erkenntnis, menschenverachtender Wahnsinn und unsagbar Böses umgesetzt und Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen werden in Not und Tod gestürzt, ohne jedes Mitgefühl. Sie wissen, was sie tun. So blöd kann von denen keiner sein. Nicht mal die berüchtigten Anwärter auf den allerersten Posten, nicht die hellsten Kerzen auf der Torte zu sein. Aber so blöd, ich nenne keine Namen, können nach meiner Vorstellungskraft auch die nicht sein. Sie wissen, was sie tun. Und sie tun es ohne jedes Mitgefühl, sie tun es ohne jedes Erbarmen. Und wer sich für Gerechtigkeit und Wahrheit einsetzt, wird gnadenlos niedergetreten. Aber, und das gehört zum großen Trost des Evangeliums, die göttliche Gerechtigkeit hat das letzte Wort. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum geht's, wisst ihr, auch diese Tatsache darf nicht enden. Die göttliche Gerechtigkeit hat das letzte Wort und das bleibt eine rote Linie bis in alle Ewigkeit. Und dafür steht dieser Vers. Der große Jesaja-Ausleger Franz Delisch schreibt dazu, zu diesem Vers, dass Gottes Wort hier ein immer am Gegenstand haftendes, also ein ganz konzentriertes Hinschauen, ein verweilendes Ansehen beschreibt. Und er fährt fort mit dem wohltuenden Gefühl der Befriedigung über Gottes gerechtes Walten. Mit dem wohltuenden Gefühl der Befriedigung über Gottes gerechtes Walten. Wir werden sicher unterscheiden müssen, so wie es bei den Gläubigen im Preisgericht unterschiedliche Belohnungen geben wird, wird es sicher auch bei der Bestrafung der Gottlosen unterschiedliche Strafen geben. Davon gehe ich sicherlich aus, denn Gott ist ein gerechter Gott. Ob einer ein halbwegs anständiges Leben gelebt hat, aber ohne Gott trotzdem sein Ziel verfehlt, werden wir nächsten Sonntag sehen, so Gott will, und wir leben, landet auch außerhalb, getrennt von Gott. Aber er wird, da bin ich mir sicher, nicht dieselbe Strafe, nicht dieselbe Qual und Pein erleiden in Ewigkeit wie diejenigen, die sich nicht nur bewusst gegen Gott gestellt, sondern auch in unvorstellbarer Niedertracht Böses auf Böses, Menschenverachtung auf Menschenverachtung gehäuft haben. Aber es ist ganz wichtig, liebe Geschwister, das, was wir hier gehört haben, wird Bestandteil des ewigen Lebens sein, die Genugtuung, dass die unsagbar Bösen, die sich gegen Gott aufgelehnt und den Menschen unermessliches Leid zugefügt haben, ihrer gerechten Strafe nicht entgangen sind. Und bis in alle Ewigkeit wird man das anschauen können, vor Augen haben. Eine Realität, die nie enden wird. Es geht dabei nicht um Abschreckung. Denn eine solche Abschreckung haben ja die Heiligen im neuen Jerusalem gar nicht mehr nötig. Nein, es geht um eine ewige Genugtuung, um ewigen Trost. Diejenigen, die dieses unsägliche Leid über die Menschen gebracht haben, werden dafür in Ewigkeit die Konsequenzen tragen müssen. Sie mögen heute dreist, selbstgefällig, erhobenen Hauptes auf die Völker herabschauen. Dann werden wir, das ist der Gedanke, hinausgehen und sie anschauen im ewigen Gericht. Das ist eine sehr ernste Mahnung an alle, die sich auch heute und in Zukunft zu Knechten und Mittätern des Bösen machen lassen. Ich denke, deshalb schließt auch das Buch Jesaja durchaus bewusst, Gott macht ja keine Fehler und keine Nachlässigkeiten, mit dieser ganz brutalen und ernsten Aussicht. Es ist die dringliche Mahnung Gottes, wendet euch ab vom Bösen. Und wenn euch schon das eigene Gewissen und das Erbarmen mit euren geschundenen Mitmenschen nicht zur Umkehr treibt, dann bedenkt, welche schreckliche Folge es für euch von Ewigkeit zu Ewigkeit haben wird, wenn ihr auf dem Weg des Bösen bleibt. Beten wir, dass auch in unserem Volk und Vaterland sich noch viele vom Bösen abwenden, um dem ewigen Gericht Gottes zu entgehen. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch in diesen schweren Tagen unverzagt, getrost, kräftig, mutig im Aufsehen auf dich vorangehen dürfen, an das Werk jeden Tag uns machen dürfen, das du uns geheißen hast, dass wir es ohne Furcht, ohne Grauen, ohne Trauern tun, sondern im Aufsehen, im Aufschauen auf dich. Und so halte du auch weiterhin segnend, bewahrend deine Hände um unsere Gemeinde, unsere Familien, unsere Angehörigen, unsere Alten und Kranken, sei es hier oder auch zu Hause und wo sie überall aus der Ferne mit uns verbunden sind, um die Leidtragenden, auch um die, die vielleicht in der Vergangenheit, in den vergangenen Tagen liebe Menschen verloren haben oder auch wo Krankheit, Not und Schmerzen dazugekommen sind oder auch in diesem ganzen Wahnsinn, wo mancher in zunehmende existenzielle, finanzielle Nöte getrieben wird, vielleicht nicht mehr aus noch ein weiß, wie er die Kosten für irgendwelche Heizungen, Renovationen und andere Dinge für die steigenden Lebenshaltungskosten aufbringen soll. Schau du gnädig herab, Herr, und hilf du und gebrauche auch uns, wo wir es können, durch deinen starken Arm helfen zu können, danken dir auch, wenn du uns da und dort immer wieder selber die Hände gefüllt hast, dass wir auch anderen, die weniger haben, helfen dürfen. Und so gehen wir auch im Vertrauen auf dich in diese neue Woche hinein, loben und preisen dich. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht auf dir ruhen und segne dich in Ewigkeit. Amen.